Heute zu Gast Dr. Markus Dahlheim. Das heißt, wir benutzen jetzt einen Rasensprenger, um das Asthma zu behandeln. Und dieser Rasensprenger sind inhalative Corticosteroide. Jetzt kann man ja sagen, wenn da dauerhaft ein Feuer ist, also wenn ich ein Asthma habe, willst du mir jetzt sagen, der Rasensprenger muss dauerhaft benutzt werden? Ja. Über welche Therapiedauern reden wir denn da?
Genau das muss man den Eltern sagen, dass man zunächst mal längerfristig behandelt und der Rasensprenger eben nicht das Löschflugzeug ist, das man beim Waldbrand einsetzt. Das heißt, es dauert. Das heißt, wenn ich rein jetzt mit Cortison inhaliere, dann kann ich ja schon mal rechnen, 1-2 Wochen kann es mal locker dauern, bis eine Wirkung kommt, wenn ich jetzt nur das Cortison einsetze. Deswegen der Rasensprenger.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Name ist Axel Enninger, ich bin Kinder- und Jugendarzt und leite eine Abteilung der Kinderklinik des Klinikums Stuttgart, dem Olga-Hospital in Stuttgart, besser bekannt als dem Olgele. Und mein heutiger Gast ist der erste Gast, der ein zweites Mal kommt. Dr. Markus Dahlheim ist auch Kinder- und Jugendarzt und Kinderpneumologe und Allergologe und hat eine große Praxis in Mannheim. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo Axel, danke für die zweite Einladung.
Ja, zweite Einladung, ungewöhnlich. Wie kam es zu dieser zweiten Einladung? Wir haben beim ersten Mal uns ja über chronischen Husten unterhalten und haben dann festgestellt, als wir irgendwann bei dem Thema der Asthmatherapie waren, dass man sich über bestimmte Aspekte nochmal und länger und ausführlicher unterhalten könnte. Und das wollen wir heute tun.
Ja, gerne. Also über das Thema Asthma kann man 5 oder 6 Mal reden. Es wird nicht langweilig, wenn man es von verschiedenen Seiten aus betrachtet immer.
Okay, also jetzt bleiben wir mal bei der zweiten Einladung, mal schauen, ob eine dritte draus wird. Du hattest beim letzten Mal unter der großen Überschrift chronischer Husten ja sozusagen die zwei wesentlichen Unterscheidungen gemacht, trockener Husten und feuchter Husten. Und beim Thema trockener Husten war dir besonders wichtig das Thema Asthma. Und ich erinnere mich, du hattest irgendeine Beschreibung für das, was pathophysiologisch passiert, auf das ich jetzt nicht mehr ganz komme, aber ich weiß noch, das hat mich sehr beeindruckt. Sag nochmal, wie du die Pathophysiologie beschreibst.
Naja, man muss den Eltern und den Kindern es ja immer so beschreiben, dass sie es verstehen. Und ich male da immer so gedanklich das Bild einer Glut, eines Grills mit glühenden Kohlen drin. Und das ist dann die entzündete Schleimhaut beim Asthma, die einfach aufgrund von Anlage oder irgendwas halt chronisch entzündet ist. Und dann kommt der Auslöser drauf, sei es allergisch oder Infekt. Und dieser Auslöser ist der Brandbeschleuniger, der Spiritus oder Benzin, was man in den Grill kippt oder besser nicht reinkippen sollte, aber halt in dem Fall das Ganze aufflammen lässt. Das führt zum Husten, führt zur Bronchokonstriktion. Auf Deutsch natürlich dann die Atemwege verengen sich für die Eltern. Und das macht die Symptome, das Feuer. Also die Glut als Basis ist da, das Feuer flammt auf durch die Auslöser und dann kriegt man die Symptome.
Okay, und unser Thema heute sind ja die inhalativen Corticosteroide. Die übernehmen jetzt bei diesem Thema Asthma welche Rolle?
Genau, das ist nämlich dann die Überleitung. Also wir haben die Auslöser, den Brandbeschleuniger und wie kriegen wir das Asthma in den Griff? Und dann überlegen die Eltern immer kurz, dann lasse ich so ein bisschen eine Spannungskurve durchlaufen und dann erkläre ich, naja, wir müssen die Glut runterlöschen. Also wenn die Glut gelöscht ist, wenn die Kohlen nass sind, dann trifft der nächste Auslöser, sei es das Allergen, auf nasse Kohlen und was passiert? Im besten Falle nichts, aber in jedem Falle deutlich weniger, als wenn vorher schon eine deutliche Glut ist und das Feuer richtig losbrennen kann. Und dieser Feuerlöscher, ich sage oft auch Rasensprenger, weil es ja eigentlich eine ganz kleine Dosis ist, wenn wir an die inhalativen Corticosteroide denken, dieser Rasensprenger, der macht die Kohlen nass. Aha, da gucken die Eltern immer schon und verstehen so ein bisschen und dann passiert nicht mehr viel.
Okay, das heißt, wir benutzen jetzt einen Rasensprenger, um das Asthma zu behandeln und dieser Rasensprenger sind inhalative Corticosteroide. Jetzt kann man ja sagen, wenn da dauerhaft ein Feuer ist, also wenn ich ein Asthma habe, Willst du mir jetzt sagen, der Rasensprenger muss dauerhaft benutzt werden? Ja. Über welche Therapiedauern reden wir denn da?
Genau das muss man den Eltern sagen, dass man zunächst mal längerfristig behandelt und der Rasensprenger eben nicht das Löschflugzeug ist, das man beim Waldbrand einsetzt. Das heißt, es dauert. Das heißt, wenn ich rein jetzt mit Cortison inhaliere, dann kann ich ja schon mal rechnen, 1-2 Wochen kann es mal locker dauern, bis eine Wirkung kommt, wenn ich jetzt nur das Cortison einsetze. Deswegen der Rasensprenger. Und dann kommt es auf die Situation an, ob ich jetzt 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen oder 12 Monate im Hinterkopf habe, was zu inhalieren ist. Das ist sehr unterschiedlich. Also Beispiel, der Birkenpollenallergiker, der nur im April Probleme hat, einfach mal platt gesprochen, der muss natürlich nur im April inhalieren. Das wissen wir ja meistens vorher. Während der Hausstaubmilbenallergiker mit schwierigem Asthma natürlich eher ganzjährig inhalieren muss.
Okay. Und jetzt gibt's ja der Kinder- und Jugendarzt in mir, der sich normalerweise nicht mit Asthma beschäftigt, sieht nur immer, dass es jede Menge unterschiedliche inhalative Corticosteroide gibt, unterschiedliche Rasensprenger. So wie ich im Baumarkt stehe, gibt es unterschiedliche Firmen. Es gibt welche, die sprengen viel, es gibt welche, die sprengen wenig. Bleib doch mal bei dem Bild und versuch doch mal mir als Laien zu erklären, was denn der Unterschied bei den vielen inhalativen Steroiden so ist.
Also ich fange erstmal bei einer kleinen Problematik an, dass wir als Kinderarzt, also unser Thema, meistens off-label arbeiten. Das heißt, die meisten inhalativen Cortisone sind gar nicht zugelassen. Oder erst ab einem Alter von 5 oder 6, da können wir nachher nochmal vertiefend drauf eingehen. Aber jetzt betrachten wir noch einfach mal die Wirkstoffe, die wir haben. Was haben wir? Wir haben Beclometason, Dipropionat, das ist übrigens ein Prodrug, was in dem Körper umgebaut wird zum Monopropionat. Also wir haben das Beclometason, das gibt es als Spray, als Pulver und es gibt es in Kombination mit langwirksamen Weitmachern. Das gleiche geht fürs Budesonid, das ist das nächste, das haben wir. Das gibt es auch in Kombination als Pulver und Spray. Dann gibt es das Fluticason und Achtung, jetzt müssen wir unterscheiden, das Fluticason Propionat. Das gibt es auch als Pulver und als Spray. Da gibt es das Fluticason Furoat, nicht zu verwechseln mit dem Propionat, wichtig bei der Dosierung. Und es gibt bei Kindern nicht so üblich, aber es gibt auch das Mometason Furoat als Inhalat.
Warum gibt es so viele?
Ja, eine gute Frage. Es gibt die, ich sag mal, historisch, die alten, die nicht schlecht sind, die sind alle gut. Es gibt aber natürlich feine Unterschiede. Und das Budesonid-Beclometason ist relativ alt, es wurde weiterentwickelt. Und da kommen wir schon so zu einem Thema. Sie haben alle so in unterschiedlicher Weise ihren Charme. Manche gibt es eben als fixe Kombination, manche kann man nicht in jede Formulierung bringen, herstellungsbedingt. Es gibt viele Firmen, die natürlich da auch mitmischen und es gibt Weiterentwicklungen und die alten Autos fahren ja auch auf der Straße noch rum.
Okay. Das heißt, es gibt alte Autos und neue Autos. Jetzt würde man ja sagen, die neuen Autos sind nicht immer unbedingt die besseren Autos. Grundsätzlich ist ja, wenn du Eltern sagst, also hier gibt es ein inhalatives Cortison, wahrscheinlich die Frage, was inhalatives Cortison? Cortison macht doch Nebenwirkungen. Was sagst du dazu, beziehungsweise beeinflusst dich die Frage oder die antizipierte Antwort auch in der Auswahl der Präparate?
Das beeinflusst mich nicht. Gehen wir kurz zu den Präparaten in Autos zurück. Was ich tatsächlich dann, wenn die Diskussion mal aufkommt mit den Cortisonen, welches wir nehmen und ob man eine Zuzahlung oder irgendwas man in Kauf nehmen muss, dann vergleiche ich tatsächlich manchmal. Und wir haben uns auf der Herfahrt unterhalten über VW-Käfer ohne Gurte und ohne Kopfstützen damals noch. Und wir fahren heute die Allradautos mit ABS, ESP und so weiter. Und damals kam man genauso ans Ziel wie heute, aber heute kommt man sicherer ans Ziel. Und dann sind die modernen Cortisone tatsächlich vielleicht anders als die alten, die noch ein höheres Risiko haben, wenn doch mal irgendwas passiert.
Was könnte passieren?
Naja, systemische Nebenwirkungen. Wenn jetzt doch mal, ich sag mal, eine bestimmte Dosis erreicht ist, dass eben gewisse Spiegel im Blut, besonders die Spitzenspiegel beim Cortison, auftreten, die natürlich Nebenwirkungen machen wie, ja, man hat ja immer Angst vor der Wachstumshemmung, auch wenn das von der Menge gar nicht so relevant ist. Da kommen wir nachher nochmal gerne drauf. Aber das sind natürlich Sorgen. Die Wachstumshemmung macht mir nicht Sorgen. Aber wenn jetzt ein Jugendlicher oder ein Kind über Jahre und vielleicht Jahrzehnte Cortison inhalieren müsste oder muss und ich habe regelmäßig Spiegel im Blut, die nachweisbar sind und ich postuliere, es könnte sein, dass eine Wachstumshemmung von 0,4 oder 1,2 Zentimetern auftreten könnte und das sei ein Effekt durch das Cortison, dann wird mir ein bisschen doch Angst, was mit diesen Knochen mit 60 oder 70 ist Und dann fahre ich lieber das Auto mit ABS oder ich nehme mir das Cortison, was modern ist und wo ich weiß, das wird mir ziemlich sicher nicht passieren.
Okay, das heißt, die Unterscheidung ist einerseits möglicherweise Effektivität, da kommen wir gleich noch zu, aber der wesentliche Aspekt ist schon auch der systemische Resorption, also wie viel wird resorbiert und wie viel beeinflusst sozusagen die Cortisolachse.
Ja, ich glaube, dass das gar nicht so relevant ist, aber wenn es doch theoretisch relevant sein könnte und wir wissen es nicht, dann habe ich Sorge. Und dann wähle ich aus, was ist das Sicherste. Und da gibt es Unterschiede. Aber ich gehe nochmal eins zurück. Du hast gefragt, wie mache ich es den Eltern klar? Also ich erkläre den Eltern Cortison. Man sieht ja schon, der Mundwinkel geht runter, die Augen werden feucht oder was nicht alles beim Wort Cortison passiert. Dann erkläre ich ihnen erstmal, dass Cortison körpereigen ist. Und sie, die Mama, der Papa, das Kind und ich, dass wir alle Cortison bilden. Und dann gucke ich sie an und sage, und wenn ich jetzt aufhöre, Cortison zu bilden, ich, der hier sitze, dann bin ich in 2 Wochen wahrscheinlich mausetot. Dann gucken sie mal erstmal ganz groß und sagen, ach, das ist so. Und dann erkläre ich ihnen natürlich so ganz grob in 2 Sätzen, was Cortison im Körper an wichtigen Dingen reguliert. Und dann erkläre ich ihnen, was passiert, wenn man Tabletten einnimmt und dass sich überall verteilt und es dann natürlich am System knabbert und dass es beim Inhalieren eben nicht passiert und dass die modernen Cortisone so aufgebaut sind, die inhalierbaren Cortisone, dass sie beim Verschlucken auch praktisch nicht aufgenommen werden und dass Nebenwirkungen in der Regel bei sachgerechter Anwendung zumindest systemische Nebenwirkungen nicht zu erwarten sind.
Okay. Auf das Thema, wie inhaliere ich richtig und wie kriege ich die Substanz dahin, wo ich sie hinhaben will, kommen wir vielleicht gleich nochmal. Also deine Auswahl oder beziehungsweise die Indikation ist klargestellt. Dieses Kind braucht ein inhalatives Corticosteroid.
Ja.
Wie entscheidest du dich jetzt bei dem Angebot, was du zur Verfügung hast?
Naja, ich habe wieder erstmal das Kind vor mir. Ich muss ja gucken, wie alt ist es. Was kommt überhaupt in Frage? Brauche ich ein Spray, also ein Dosiererosol mit Spacer bei den kleineren Kindern? Da übrigens früh Mundstück benutzen. Also ab 15 oder 18 Monaten könnt ihr alle mit dem Spacer mit Mundstück, man braucht keine Masken mehr. Oder habe ich ein pfiffiges Kindergartenkind, das vielleicht inspirationsgetriggert schon inhalieren kann? Oder ein Schulkind, die eigentlich fast alle inspirationsgetriggert inhalieren können? Und davon hängt natürlich auch ein bisschen ab, was nehme ich.
Das heißt, das Thema, wie kooperativ beziehungsweise wie gut können die mit den entsprechenden Devices umgehen, ist ein relativ entscheidendes.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn ich brauche bei einem 4-Jährigen, auch wenn es Präparate gibt, die ab 4 zugelassen sind, tatsächlich brauche ich keinen Pulverinhalator versuchen. Das wird nicht klappen.
Okay.
Das heißt, da fallen schon ganz viele weg. Also ein 4-jähriges Kind wird nie mit Flutica so ein Furoort, das es nur als Pulver gibt, inhalieren können, weil es ist nicht verfügbar für dieses Kind.
Also, dann machen wir doch mal ein paar Beispiele. Also da ist ein Einjähriger, von dem du denkst, der braucht ein inhalatives Steroid. 1 Jahr alt, gehen wir davon aus, Mundstück geht nicht, oder?
Der braucht eine Maske, weil er eben noch Nasenatmer sein wird wahrscheinlich und dann wird das mit dem Mundstück nicht funktionieren, wird er nebenher mit der Nase atmen.
Okay, und der braucht eine Maske mit einem Spacer oder nicht?
Der braucht eine Maske mit einem Spacer und braucht ein Dosiererosol. Natürlich hinten dran, dann gibt es für mich, jetzt spreche ich einfach ganz frei, so 2 Optionen, die ich da nehmen würde. Das wäre entweder das Fluticason Propionat oder es wäre das Beclometason, aber nur in der extra feinen Partikelgröße. Das kann bei den ganz Kleinen charmant sein, weil die extra feinen Partikel besonders gut bei den Kleinen um die Ecken kommen und wahrscheinlich eine besonders gute Deposition haben.
Okay, und wie oft muss man das machen? Am Tag?
Die Fachinfo sagt 2-mal am Tag. Die Pharmakologen sagen, wenn man die Fachleute dafür fragt, es hält sich lang genug fest, zumindest beim Fluticason und beim Beclometason, das natürlich 1-mal am Tag reichen würde. Aber ich sag mal, Fachinfo, und daran müssen wir uns ja offiziell halten, ist 2-mal am Tag.
Und jetzt der Praktiker in dir empfiehlt?
Also, wenn ich jetzt Fluticason 2x50 Mikrogramm inhalieren soll, als Kind, morgens und abends, dann nehme ich doch als Elternteil oder auch als Kind lieber 1x125, wenn ich weiß, es wird genauso. Und die Krankenkasse sich freut, weil sie, weiß ich nicht, 50% weniger bezahlt, weil es natürlich auch günstiger ist. Das ist das, wie ich das im Alltag tatsächlich oft dann so mache.
Okay, also du sagst dann eher höhere Dosis 1-mal am Tag.
Ja, aber ich verstoße damit gegen sozusagen das, wie es in der Zulassung, in der Fachinfo steht. Das muss uns bewusst sein, aber kann man ja besprechen.
Okay, dann nehmen wir jetzt mal die nächste Altersstufe. 4-jähriges Mädchen?
4-jähriges Mädchen, weiß ich nicht, zum Beispiel allergisches Asthma mit Hausstaubmilbenallergie nehmen wir mal einfach. Mhm. Braucht auch ein Spacer mit Mundstück, da fällt wieder fast alles weg an Pulvern. Wenn die sehr pfiffig sind, können die auch einen Autohaler mal benutzen. Aber wie gesagt, in der Regel Spacer mit Mundstück und dann gibt es wieder das Fluticason. Das wäre da wahrscheinlich mein Favorit und alternativ wieder das Beclometason in extra feiner Partikelgröße, aber wir müssen auf die Partikelgröße achten und da werden wir nachher, glaube ich, nochmal kräftig diskutieren und vielleicht die Boxhandschuhe auspacken.
Ich bin ein ganz schlechter Boxer, das wird nix. Aber jetzt, sagen wir mal, Autohaler für den Nicht-Pneumologen ist was? Ist so ein Ding, da ziehe ich dran und dann wird ausgelöst?
Genau. Also kannst du nochmal erklären? Man spannt vor mit einem System X, da gibt es auch zwei, drei andere Geräte noch und dann ist das Spray ausgelöst, ohne dass wirklich Spray gekommen ist und da ist noch ein Ventil und wenn ich an diesem Gerät sauge mit ausreichender Kraft, also erst ausatmen, in den Mund nehmen, kräftig durch das Gerät einatmen, dann wird es mit Beginn der Inspiration ausgelöst. Und das ist natürlich super pfiffig.
Okay. Und das kann wer schon?
Also ganz wenige können das mit 2,5, aber das geht nur, wenn man es auch jeden Tag dann wiederholt und sonst in der Regel, so ganz grob gesprochen, ab der Einschulung.
Okay. Und dann gibt es noch sozusagen die fast Erwachsenen.
Dann gibt es die fast Erwachsenen ab 6, genau, oder die noch größeren. Die kriegen tatsächlich dann eben diese inspirationsgetriggerten Sprays oder Pulverinhalatoren. Und dann kommt es wieder darauf an, was ist denn lieber, womit kommen sie zurecht, mit welchem Gerät. Es gibt zum Beispiel einen lila Diskus, der vielen aufgrund der Farbe schon nicht gefällt in einem bestimmten Alter mit einem bestimmten Geschlecht. Das sind dann manchmal so Punkte, bevor der heimlich versteckt oder weggeschmissen wird, dann nehme ich lieber eins, was eine andere Farbgebung hat. Das sind so ganz banale Punkte, die man im Hinterkopf haben müssen. Und jeder Jugendliche, jedes Kind bekommt bei uns die Inhalation nicht nur erklärt oder einen Film gezeigt, wir machen es mit ihm. Wir haben also dann immer so Placebo-Sprays oder Muster-Sprays, die wir dann nehmen und gucken, was ist das Gerät, mit welchem kommst du zurecht. Natürlich habe ich meine Favoriten als Präparate, aber ich muss ja mit dem Jugendlichen gehen.
Also das mit der genderspezifischen Farbauswahl ist ja ganz spannend. Aber jetzt mal weg davon nochmal, du hattest Spray oder Pulver gesagt. Sag nochmal, warum ist das wichtig und was ist für was gut?
Ja, manchen Leuten ist das Pulver im Mund unangenehm, andere finden das Spray ein bisschen ungünstig bei der Auslösung, weil es einfach so ein bisschen mit Schwung kommt. Es ist manchmal eine Geschmacksgeschichte. Die Pulver enthalten Laktose, das lesen die Leute, danach sagen sie, ich habe doch eine Laktosemalabsorption, was ich noch nie erlebt habe, dass das in der Menge relevant wäre. Ja, aber es ist ein Thema, das muss man zumindest vorher ansprechen und dann, wenn die sagen, nehmen wir trotzdem nicht, dann bleibt nur ein Spray. Und dann gibt es natürlich verschiedene Wirkstoffe oder Wirkstoffkombinationen, die gibt es mal nur so und mal nur so und dann kann ich einen Vorschlag machen, lass uns das probieren, guck, ob du zurechtkommst und wenn es nicht klappt, wechseln wir halt.
Also der Gastroenterologe in mir würde sagen, eine inhalierte Laktosemenge kann kein relevantes gastrointestinales Problem darstellen, aber das nur als Randbemerkung. Ja. Okay. Und das macht keinen Unterschied, ob Spray oder Pulver, was wohin in meine Lunge kommt?
Doch, tatsächlich. Jetzt hast du natürlich, darauf willst du hinaus. Aha, okay.
Natürlich.
Also natürlich. Ja, also nehmen wir mal an, dass wir einen Pulverinhalator haben. Und wir Depositionen von in der Regel vielleicht 10-20% hinbekommen. Das sind einfach so Zahlen in den Raum geworfen für die Größenordnung. Und bei Dosiererosolen ist es, wenn ich das ohne Spacer mache, ähnlich. Es sei denn, ich habe extra feine Partikel, die eben besonders gut in die Tiefe kommen und die erreichen dann tatsächlich Depositionsraten von, lass es mal 50% sein, ich sage das jetzt mal einfach, ja. Und das ist natürlich bei der Dosisauswahl wichtig und das ist natürlich auch bei der Präparateauswahl wichtig. Und jetzt kommen wir mal auf eines meiner Lieblingsthemen beim Beclometason. Das gibt es als Pulver, das gibt es als Spray, HFA. Und das gibt es.
Was heißt HFA?
Das ist das Treibmittel, das da drin ist. War früher Fluorkohlenwasserstoffe, die wurden dann ja ersetzt und dann kam das HFA. Und dann irgendwann hieß es in der Werbung, HFA macht immer extra feine Teilchen. Was aber gar nicht stimmt. Aber das ist so, weswegen man Beclometason oft unhinterfragt als Spray einsetzt und sagt, das ist ja super, das hat ja feine Teilchen, kommt in der Tiefe an. Aber gehen wir nochmal den Schritt zurück zum Pulver. Also Pulver Beclometason ist für mich jetzt, das ist meine persönliche Meinung, nicht mehr tolerabel. Denn wir haben eine relativ schlechte Deposition. Wie gesagt, ich spreche jetzt mal einfach von den 10%. Wir haben eine orale Bioverfügbarkeit von wahrscheinlich über 25%. 90% davon verschlucke ich. Das heißt, wir haben natürlich relativ viel, was in der Lunge vorbeigeht, aber dann doch im System ankommen könnte. Nehme ich das Ganze als extra feines Spray, dann habe ich plötzlich viel, viel, viel bessere Depositionsraten. Vielleicht das Doppelte, vielleicht aber auch das 5- bis 7-fache. Deutlich bessere Depositionsraten. Plötzlich komme ich mit viel weniger Wirkstoff zurecht. Ich verschlucke kaum noch was im Verhältnis und habe natürlich ein viel besseres Nebenwirkungsverhältnis. Muss aber die Dosis auch reduzieren. Denn das, was wir uns jetzt klar machen müssen, alles, was in der Lunge ankommt, 100% von dem, was pulmonell ankommt, wird auch über das System resorbiert. aber es hat dann zumindest in der Lunge positive Wirkung gehabt. Wenn ich jetzt aber die fünffache Deposition habe, um einfach mal fünffach zu sagen, also zweifach mindestens belegt, aber wahrscheinlich ist es mehr, dann muss ich auch die Dosis reduzieren. Ich muss sie also entsprechend halbieren oder sogar noch weiter runterziehen, denn sonst habe ich ja das Risiko systemischer Nebenwirkungen. Aber das Gute ist, ich kann die Dosis auch reduzieren, weil die Wirksamkeit halt so viel besser ist.
Und das prüfst du wie?
Na, letztlich prüfe ich das gar nicht groß. Ich muss letztlich halt den Erfolg gucken und man steuert ja die Cortisondosis nach der Asthmakontrolle. Und ich fange dann meist, jetzt spreche ich wieder über mich, ich fange dann meist mit einmal 100 Mikrogramm Beclometason extra fein an, wenn ich es so einsetze und gucke, ob man dann irgendwann auf 50 runtergehen kann und man erhöhen muss. Und das funktioniert so dann immer eigentlich ganz gut.
Und über welche Zeitintervalle sprechen wir da? 4 Wochen und dann guckst du wieder oder wie ist das?
Na, also meistens hat sich erstmal 4 Wochen, hat es einen Erfolg, dann kriegen wir die ersten Rückmeldungen und dann können wir die erste Anpassung machen.
Okay. Und dann guckst du, ob du weiter reduzieren kannst.
Genau. Oder wenn es blöd läuft, halt anheben.
Mhm. Okay. Ja.
Bevor es gleich spannend weitergeht, haben wir tolle Neuigkeiten für Sie. Die Podcast-Folge Nummer 5 zum Thema Psoriasis mit Herrn Professor Höger ist jetzt von der Ärztekammer CME zertifiziert worden. Darauf sind wir sehr stolz, denn damit ist es der erste pädiatrische Podcast, der CME zertifiziert wurde. Melden Sie sich ganz einfach auf www.infectopharm.com im CME-Portal an, beantworten Sie die Fragen zur Folge und erhalten Sie einen CME-Punkt. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne, passend zum heutigen Thema, auf das Consilium-Themenheft Inhalative Glukokortikoide in der Asthmatherapie von Frau Prof. Dr. Höger und Herrn Dr. Dahlheim hinweisen. Dieses und viele weitere interessante Consilium-Themenhefte sowie die spannendsten Consilium-Fragen- und Antwortenhefte können Sie auf unserer Homepage unter www.infectopharm.com/consilium finden und downloaden. Auch die Druckversion des Themenheftes können Sie unter servicematerial@infectopharm.com gerne jederzeit bei uns anfordern. Außerdem möchten wir Sie auf unser 46. Consilium Live am 27. und 28. Mai 2022 in München aufmerksam machen. Der Kongress Consilium Live bietet Ihnen einen breiten Überblick über relevante Themen aus der pädiatrischen Praxis. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoPharm.
Also das heißt, da gibt es diverse Punkte, die zu beachten sind. Und dann hattest du vorhin schon gesagt, gibt es ja auch Kombipräparate in den verschiedensten.
Ja, aber nochmal Axel, gehen wir nochmal zurück. Jetzt kommt nämlich ein ganz großer Fallstrick mit dem HFA.
Okay.
Und wenn du jetzt in die Fachinfos guckst, dann schreiben die meisten Firmen, dass Beclometason, also das Präparat X, enthält 60% Teilchen mit einer Größe von 6 Mikrometern. Und es gibt einzelne Präparate, die lehnen sich aus dem Fenster und sagen, das Präparat enthält 60% mit einer Teilchengröße von 3 oder 3,3 Mikrometern. Mhm. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich da jetzt mit einem 6 Meter langen Auto in die Lunge fahre oder mit einem 3 Meter langen Auto oder die Parkplatz suche. Und die werden alle beliebig in den Apotheken ausgetauscht. Das heißt, wenn ich jetzt das Präparat extra fein aufschreibe und bekomme dann vielleicht XY ausgehändigt, dann habe ich natürlich eine ganz andere, viel schlechtere Deposition und bin unterbehandelt. Was nie vorkommt, glücklicherweise ist der Austausch andersrum, oder ich hoffe nie vorkommt, dass es anders ausgetauscht wird, dann habe ich mit der gleichen Dosis ja entsprechend eine viel höhere Deposition ein Problem. Das heißt, wir müssen, wenn wir Beclometason verordnen, nicht nur darauf achten, extra fein, wir müssen die Präparate kennen, wir müssen auch das Out-Idem-Kreuz setzen. Okay. Und das tue ich tatsächlich immer, da möchte ich eine Lanze für brechen. Wenn, dann auch mit Out-Idem-Kreuz, weil sonst wird es ein Blindflug.
Okay, alles klar. Das war mir also überhaupt gar nicht klar, aber ich verordne auch keine Asthma-Medikamente.
Ja, ganz wichtig.
Okay, sehr gut. Und das Gleiche gilt für die anderen inhalativen Corticosteroide auch, oder nicht?
Nee, da gibt es nämlich jetzt Unterschiede. Und Cortison ist ja nicht gleich Cortison. Deswegen, also wenn wir mal anfangen, das Wirksamste, was wir inhalativ haben von der Rezeptoraffinität, ist ja das Fluticas und Furoat. Das hat so eine Effektoraffinität einfach mal definiert als ungefähr 3000. Und das Mometason ist das zweitstärkste mit etwas über 2000. Und das Fluticason Propionat, um das noch zu sagen, ist bei 1500. Also die Hälfte von Fluticason Furoat. Achtung, Fluticason ist nicht Fluticason. Also ein großer Unterschied. Das heißt, das normale Fluticason Propionat muss man doppelt so hoch dosieren, einfach mal grob gesprochen, wie das Furoat. Also als Größenordnung.
Okay, und da besteht auch die Gefahr, dass der Apotheker das austauscht oder nicht?
Bei den beiden nicht, weil es ja nicht wirkstoffgleich ist.
Okay. Das genau. Heißt, wenn die einen anderen Nachnamen haben sozusagen, dann gelten die als nicht wirkstoffgleich.
Dann gelten die eigentlich als nicht wirkstoffgleich, genau. Und dann gibt es das Beclometason, das ist dann nochmal etwas unterm Fluticason von der Rezeptoraffinität. Und jetzt kommt dann mein nächstes Lieblingsthema, das Budesonid.
Okay.
Ich weiß nicht, was Marktführer ist in Deutschland, Budesonid oder Beclometason bei Kindern, aber das Budesonid macht mir ein bisschen Sorge, weil es eben eine relativ geringe Lipophilie hat. Das heißt, es hält sich nur kurz an der Lunge fest. Ich inhaliere es. Das, was in der Lunge ankommt, wird innerhalb von Minuten resorbiert, von der Lunge abtransportiert in den Blutkreislauf. Und dadurch, dass das so schnell passiert, kommt auch ein deutlich messbarer Spitzenspiegel im Blut an. Also schon wenige Minuten nach der Inhalation kann man beim Kind messen, dass Budesonid im Blut auftaucht. Ob das relevant ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich weiß es nicht, da gibt es auch keine guten Daten. Mhm. Man hat das aber verglichen mit Mometason-Inhalation und hat festgestellt, dass Budesonid die 20-fachen Plasmaspiegel macht gegenüber Mometason.
Okay.
Das ist ja ein Wort.
Das ist eindeutig ein Wort, zumal Budenosid ist ja auch etwas, was wir Kindergastroenterologen ja auch gelegentlich verwenden, die Erwachsenen-Gastroenterologen noch viel mehr. Thema relativ umschriebener ileozykaler Crohn, da würde man es auch geben, ist jetzt bei Kindern nicht so wahnsinnig häufig, weil es bei uns nicht so umschriebene Entzündungen im terminalen Ileum gibt, aber trotzdem, auch da würde man das mal nehmen. Und wir haben übrigens vor 25 Jahren an der Pharmakokinetik-Studie teilgenommen zum oralen Budenosid. Und da erinnere ich mich noch, dass wir von 12 Kindern waren bei zweien eine Suppression der Cortisolachse nachweisbar, damals Aha. bei der oralen Gabe. Und ansonsten verwenden wir Kindergastroenterologen das natürlich auch bei dem Anführungszeichen Asthma der Speiseröhre, Anführungszeichen, bei der eosinophilen Ösophagitis. Da ist es jetzt relativ frisch zugelassen und da muss ich sagen, bin ich zumindest von der Effektivität sehr beeindruckt. Das ist zum Teil doch erstaunlich, was man da so sieht. Aber du würdest jetzt mal aus deiner Sicht sagen, ihr habt Alternativen und von daher ist deine, hast du eine gewisse Zurückhaltung diesem Präparat gegenüber oder dieser Substanz gegenüber.
Genau, dann betone ich nochmal, alle inhalativen Corticosteroide sind gut, sind eine dramatische Weiterentwicklung gegenüber den Tabletten, die man früher hatte. Auch das Budesonid ist gut, aber ich habe bessere Alternativen, wie der Vergleich Auto. Der VW-Käfer hat mich früher auch nach Italien gebracht, mit meinem Audi irgendwas komme ich wahrscheinlich viel besser da an mit allen Sicherheitssystemen.
Okay, wir hatten gerade schon gesagt, dass es zumindest bei dem Budesonid gibt so einen kleinen Link zu uns Kindergastroenterologen. Ich erinnere mich, dass früher tatsächlich es nicht so ganz selten war, dass wir Kinder hatten, die ein Sohr im Mund oder in der Speiseröhre hatten. Das kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, wann wir das zuletzt gesehen haben. Gab es da noch andere Präparate oder warum haben wir das damals gesehen bei Asthmatikern, die schlecht, technisch schlecht inhaliert haben?
Also da sagst du ja schon, technisch schlecht inhaliert, das ist viel hängen geblieben im Rachenbereich. Mhm. Und dann hat man ja früher gesagt, ihr sollt die Zähne putzen nach dem Inhalieren. Was die Zähne damit zu tun haben, wenn du jetzt da deine Laktose meinetwegen dir zwischen die Zähne durchpustest, weil die Zähne nicht auf dem Mundstück waren, sondern halt du das durch die Zahnlücken inhalierst, ist der Milchzucker, der Karies macht. Aber ansonsten bleibt das Pulver hinten am Rachen hängen. Und dann hat man irgendwann angefangen zu sagen, jetzt sollte man am besten irgendwie Mund ausspülen und gurgeln. Irgendwie mal. Und das ist natürlich auch nur mäßig effektiv. Ich sage den Eltern immer, das ist wie wenn man eine Pfanne unter fließendes Wasser hält, es wird sauber. Aber wenn du das auch einen Schwamm nimmst, dann wird die Pfanne noch sauberer. Und deswegen empfehlen wir eigentlich, zumindest die meisten Kinderpneumologen, inzwischen nach dem Inhalieren zu essen oder andersrum, erst inhalieren, dann essen. Dann schmirgelt das Brot oder was auch immer man isst, eben das alles noch sauber, dann ist es weggespült, es bleibt wenig liegen. Ja.
Gefällt mir ein gutes Bild, finde ich sehr, sehr prima. Also danach gibt es sozusagen ein Brezel oder irgendwas zu frühstücken genau. Und dann putzt man einmal die Speiseröhre durch. Ja, finde ich ein sehr schönes Bild. Jetzt haben wir, glaube ich, die verschiedenen Substanzen schon mal durchbesprochen, zumindest die inhalativen Steroide. Und jetzt können wir die ja noch kombinieren oder kannst du sie so Taschenspielertrickmäßig noch kombinieren mit anderen Medikamenten, die Bronchien noch erweitern.
Ja.
Und eigentlich sagen wir doch immer, Kombipräparate sind in aller Regel doof. Warum ist das bei euch Kinderpneumologen anders?
weil Kombipräparate es den Kindern und Jugendlichen oder den Eltern leicht machen. Und ich bin ein sehr großer Anhänger. Es gibt auch Leute, die sind da etwas skeptischer. Es gibt aber verschiedene Argumente. Zum einen, dass die Pharmakologen, die sich damit befassen, uns tatsächlich sagen, wenn ich Cortison inhaliere und einen Weitmacher, dann beeinflussen sich beide Achsen gegenseitig positiv. Das heißt, beide verstärken sich nochmal bei gleicher Dosis. Das ist wahrscheinlich nicht groß relevant, aber es ist so ein Nebeneffekt. Das zweite ist, jetzt stell dir einen Jugendlichen vor. Der vergisst sein Cortison zu inhalieren, weil es ihm ja wochenlang gut geht. Das ist ja ganz normal, das wird ja vorkommen. Ne? Der wird dann anfangen, wenn er Beschwerden kriegt, sich zu erinnern, da ist doch noch mein Cortisonspray gewesen. Dann nimmt er das. Wird ihm das helfen? Es wird ihm nicht helfen, zumindest nicht kurzfristig. Dann wird ihm einfallen, Mensch, ich habe da doch noch ein zweites, so ein blaues irgendwo rumliegen. Und dann wird er das nehmen. Wird es ihm helfen? Ja, das wird ihm helfen. Jetzt frage ich dich, welches wird er die nächsten Wochen, Monate nehmen? Das blaue natürlich. Und er wird es immer wieder brauchen, weil die Basis, das Feuer ja sozusagen nicht gelöscht ist. Und der wird sich damit natürlich ins offene Messer manövrieren. Und wenn ich jetzt aber mein Kombipräparat habe, wenn der jetzt sein Cortison inhaliert und seinen Weitmacher dabei hat und nach 10, 15, 20 oder manchmal auch 30 Minuten merkt, Mensch, super, funktioniert, dann wird er wieder anfangen, sein Asthma-Spray zu nehmen. Und deswegen liebe ich es sehr. Oder wir betrachten das Kleinkind, anderes Beispiel. Stell dir vor, den, der die ganze Nacht hustet und der im Kindergarten immer hustet. Die Eltern geben den im Kindergarten ab und freuen sich doch, wenn sie wissen, der ist mit seinem Weitmacher beim Toben, beim Fangenspielen geschützt. Nicht nur das Cortison, sondern doppelt geschützt. Und die freuen sich doch, wenn er auch beim Infekt nicht nachts um 2 oder 3 anfängt zu husten, die ganze Familie wach ist und am nächsten Tag auf dem Arbeitsplatz einschläft. Also ich finde diese Kombinationspräparate extrem gut, weil sie auch verträglich sind. Sie haben ja keine Nachteile gegenüber morgens, abends Cortison und 3- und 4-mal Salbutamol, so wie es bei Infekten oft gemacht wird. Sie haben einfach nur Vorteile im Komfort und letztlich in der zu erwartenden Therapieadhärenz.
Und gilt das für alle? Weil es gibt doch so ein paar, nochmal, da spricht wieder der Laie in mir, es gibt da so ein paar, die haben so eine ganz lange Halbwertszeit.
Ja.
Wenn ich davon jetzt mehrfach am Tag inhaliere, kann das nicht blöde Nebenwirkungen machen?
Ja, du musst natürlich immer so ein bisschen beachten und mit dem Patienten, den Jugendlichen, mit den Eltern besprechen, was zu erwarten ist. Und die Zeit muss man sich schon nehmen. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel ein Salmeterol oder ein Formoterol, was 12 Stunden hält, dann sage ich denen schon, wenn du es als Notfallspray nimmst, das Formoterol ist ja in Kombination mit Cortison als Notfallspray sogar zugelassen ab 12 Jahren. Dann nimm das 2-mal, guck, ob es hilft. Wenn es nicht hilft, nimmst du es nochmal 2-mal. Und da erkläre ich Ihnen, das Salbutamol könnt ihr jetzt nochmal 4, 5, 6, 7-mal nehmen. Das ist nach 4 Stunden von den Nebenwirkungen weg. Wenn du zu viel von deinem Kombispray im Notfall nimmst, dann hast du halt 12 Stunden deine innere Unruhe und Zittrigkeit. Aber das ist ja nicht gefährlich.
Okay, aber also das kann schon theoretisch kann das schon passieren, dass die so ein bisschen ja, tatsächlich
wie beim Salbutamol, aber auch, es hält halt ein bisschen länger. Und dann gibt es ja noch, das hast du wahrscheinlich auch noch gemeint, mit der langen Wirksamkeit, die 24 Stunden wirksamen Weitmacher, das Vilanterol. Und das ist natürlich der Knaller an Compliance und das ist eine super Geschichte. Einmal morgens vor dem Frühstück, die Jugendlichen kommen über den Tag, die kommen durch die Nacht. Das wird in aller Regel sehr gerne angenommen.
Okay. Also in der Tat, Compliance ist natürlich bei den Jugendlichen immer ein Riesenthema. Ist auch bei dem, was ich so alltäglich habe, immer das Thema chronisch entzündliche Darmerkrankung. Da ist Therapieadhärenz natürlich immer ein Riesenthema. Also
darf
da siehst
dich,
du
deutliche Vorteile. Noch mal ganz kurz zurückholen, was du sagst bei den Jugendlichen, bei den Eltern auch.
Ja.
Jetzt nehmen wir mal nochmal den 3-Jährigen oder 4-Jährigen mit seiner Hausstaubmilbenallergie. Der hat noch nie Cortison inhaliert. Der hustet seit Monaten jede Nacht. Und ich fange jetzt an mit dem Cortison. Dann wird es 1, 2 Wochen dauern. Dann gehe ich ja davon aus, dass er meist auch eine gewisse bronchiale Konstriktion dabei hat, nachts. Wenn ich den jetzt kriege und nach 3 Tagen symptomfrei habe, dann sind die Eltern begeistert. Und die werden Vertrauen haben und die werden in Zukunft auch weiter mit dem Präparat inhalieren. Während wenn es 1, 2 Wochen dauert, und ich muss nochmal wechseln, dann ist das Vertrauen weg. Und dann sagen sie, das Cortison hat eh nichts geholfen. Das heißt, auch beim 3- oder 4-Jährigen ist es total dankbar, die Eltern erstmal zu gewinnen. Und dann kann ich immer noch reduzieren, wenn ich möchte.
Okay. Klingt absolut plausibel und nachvollziehbar. Und jetzt nochmal so ein bisschen Rückblick in meine medizinischen Anfangszeiten. Früher kriegte jeder, und jetzt sage ich ruhig einen Firmennamen, kriegte jeder irgendwie ein Paribol verordnet. Gibt es da irgendwie noch... Gibt es dann noch Gründe dafür, ja, das zu tun?
Absolut.
Okay, dann wann und wer?
Als absoluter Ausnahmefall.
Okay, ja, nee, also tatsächlich, wer kriegt es noch?
Die Feuchtinhalation mit Kochsalz, das ist für mich Kinderquälerei. Es gibt Familien, die lieben das und die sollen das dann machen, wenn sie es lieben, aber es ist eigentlich nicht effektiv. Und es kriegen eigentlich nur noch mit Spezialgeräten die Kinder mit Mukoviszidose, mit Zieldyskinesie und ich sag mal die normalen Standard-Inhaliergeräte. Ob das jetzt vom Marktführer ist oder von einem anderen, der mit Akku betrieben ist und leiser, das hat er hingestellt, die Kinder mit Krupp, mit rezidivierendem Krupp. Denn bei denen ist es natürlich total dankbar, wenn die nachts mit Adrenalin inhalieren können. Die müssen nicht mehr zum Notdienst, wobei das auch immer mal diskutiert werden kann. Bei mir kriegen die alle eine Einweisung, wie sie es machen sollen. Die kriegen alle Adrenalin und es muss von denen keiner mehr zum Notdienst. Und jetzt kommen wir nochmal zum Budesonid. Da gibt es tatsächlich ein Feuchtpräparat oder mehrere, die man inhalieren kann, die möglicherweise, wenn ich nachmittags schon merke, mein Kind bekommt einen Krupp, dass die von einer Feuchtinhalation, die besser am Kehlkopf ankommt als die Sprays, tatsächlich profitieren könnten, man manchmal einen Krupp damit abfangen kann.
Okay, aber da reden wir tatsächlich nicht über den Standard-Asthmatiker, sondern wir reden über spezielle, ausgewählte Fälle und wir reden vor allem in diesem Falle tatsächlich über inspiratorische Themen mehr als über Sexpiratoren.
Ja, weil die feuchten Tropfen eben eher oben ankommen. Da gibt es noch Spezialvernebel, die dann Teilchengrößen von 10 Mikrometern machen. Die werden einfach laryngeal deponiert oder in dem Bereich und die wirken dann in dem Bereich auch gut. Aber ansonsten brauchen wir Feuchtinhalation eigentlich nicht mehr.
Okay. Damit sind wir dann auch schon fast beim Ende unseres Gesprächs angekommen und es gibt da eine kleine Tradition in diesem Podcast und diese Tradition hast du ja schon einmal erleben dürfen, weil du ja ein Wiederholungsgast bist. Die Tradition lautet, du darfst zwei Dinge sagen, die dir wichtig sind und die du unbedingt loswerden möchtest als bitte, bitte tut's und zwei Dinge, die du loswerden darfst als bitte nein oder sagen, dass es dich total nervt.
Also bitte, bitte, bitte hinterfragt, ob Budesonid, wenn wir Alternativen haben, bei Kindern noch zeitgemäß ist und nehmt was anderes. Bitte, 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 wenn ihr euch bei dem anderen nicht für Mometason oder Flutikason, Propionat oder Vorrat entscheidet, sondern für Beclometason, dann stellt sicher, dass ihr wisst, welche Partikelgröße es ist und die Dosis entsprechend anpasst und bevorzugt die extra feinen. Und tja, jetzt habe ich wieder was Positives sozusagen als Forderung. Bitte, bitte, bitte lasst alle Kinder in der Praxis trainieren, nicht nur erklären, Film gucken, wie das mit dem Inhalieren klappt und überzeugt euch, dass sie es richtig machen und bitte, bitte, bitte bei jeder Verlaufskontrolle lasst euch zeigen, ob sie es immer noch richtig machen, weil das ist leider überhaupt nicht die Regel.
Okay, das hast du jetzt sehr schön positiv umgedreht. Vielen Dank, Markus, für das Gespräch. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts. Sie können diesen Podcast nachlesen in dem Transkript, was Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Und ich hoffe, Sie hatten Freude an diesem Podcast. Ich hoffe, Sie haben Informationen für Ihre Praxis rausziehen können aus diesem Gespräch. Und wenn das so war, würden wir uns freuen, wenn Sie bei einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast, gerne nochmal zuhören. Und dir nochmal, Markus, vielen Dank.
Danke für die Einladung und tschüss in die Runde.
Auf Wiederhören.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse consilium@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectofarm.